Ein herzliches Willkommen heute Morgen hier in der Christuskirche und auch ein herzliches Willkommen an alle, die online mit uns verbunden sind. Für die Woche bekommen wir ein Wort aus dem Hebräer mit auf den Weg. Heute, wenn ihr seine Stimme vernehmt, dann lasst eure Herzen nicht hart werden. In diesem Gottesdienst werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern und alle, die zu Hause an diesem Gottesdienst teilnehmen, wenn ihr mögt, stellt euch gerne auch ein bisschen Brot bereit, ein bisschen Saft, dann könnt ihr auch nochmal anders teilnehmen. Nun wollen wir gemeinsam singen aus dem Himmelweitbuch oder hier vorne über den Beamer, die Nummer 25, Schöpfer aller Himmel, Nummer 25, die Strophen 1 und 2. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus Lukas 6, die Verse 27 bis 35. Ein sehr provokanter Text, wie ich finde. das Gebot, den Menschen zu lieben. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandle andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu denen und zu den undankbaren und schlechten Menschen. Wir wollen beten. Gott, wir sind deine Kinder. Als Brüder und Schwestern treten wir füreinander ein. Dazu hast du uns berufen. Doch zwischen uns wachsen Gräben, in der Kirche, in unserer Gesellschaft. Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen. Stärke ihren Mut, gib ihnen Rückendeckung, beruhige ihre Stimmen, lege ihnen das Wohl aller Menschen ans Herz, die in unserem Land leben. Lass sie achten, was verbindet. Hilf ihnen, Brücken zu bauen. Gott, wir bitten dich auch für uns selbst. Festige unseren Willen, aufeinander zuzugehen. Stärke unser Vertrauen zueinander und unsere Geduld, andere Meinungen auszuhalten. Lehre uns den freundlichen Widerspruch. Mach uns erfinderisch für Lösungen. Fache in uns deinen Geist der Weisheit und Versöhnung an. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen jetzt Du bist heilig, du bist Herr aus dem Himmelweitbuch, die Nummer 5 oder hier vorne vom Beamer. Himmelweit Nummer 5, Du bist heilig, du bist Herr. Wir wollen das zweimal singen.
Thank you. Guten Morgen.
Oh, hört ihr mich? Ja, okay. Die Kinder sind nicht da. Aber es sind Kinder da. Manche von euch haben die drei vielleicht schon gesehen, die heute Morgen hier sind. Die sind aber schon verschwunden. Die hatten irgendwas miteinander vor. Mal sehen, was da nachher bei rauskommt. Deswegen lese ich euch an dieser Stelle schon mal den Predigttext. Heute, wir haben schon gehört, geht es um Feindesliebe. Manchmal sind die Feinde gar nicht so weit weg. Wir hören von Josef und seinen Brüdern, wie die Geschichte mit den vielen Geschwistern zu Ende geht. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan, nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Wir singen miteinander. Komm in unsere stolze Welt. Das findet ihr im Gesangbuch unter der Nummer 330. Und wir singen jetzt vor der Predigt erst einmal die Strophen 1 und 2. Was für ein passendes Lied auch für diesen Tag, an dem wir die Wahl haben. Wir singen daraus nachher noch die Strophen 3 bis 5. Aber jetzt erstmal die Predigt. Die Predigt zu Josef und seinen Brüdern, die jetzt, in dem Moment, wo der Vater, das Oberhaupt der Familie, nicht mehr die Geschäfte regeln kann, neu ausloten müssen, wie sie miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, dass sich diese Geschichte nicht nur für uns als Familiengeschichte als ein Beispiel darstellt, sondern für das Miteinander von Menschen im Allgemeinen. Ja, die Bibel wusste schon, dass es in Familien nicht immer ohne Reibung und Streit zugeht. Wer Geschwister hat, der weiß, man braucht nicht 12 Geschwister, wie jetzt hier bei Josef, sondern manchmal reichen auch 1 oder 2 Geschwister, dass es zu Reibereien kommt. Und endlich, wenn wir diese Geschichte gehört haben, also das, was passiert ist am Ende dieser Geschichte von dem Vater, dann müssen wir uns eigentlich, wenn wir ganz genau nachdenken, ehrlich sagen, dass nicht nur die Brüder hier die waren, die das Problem in die Geschwisterschaft und in diese Familie gebracht haben. Jakob, der Vater, der hatte Josef bevorzugt, hatte ihm schöne Kleider gegeben, er musste weniger tun, er konnte mehr ausruhen, die Brüder hatten die ganze Arbeit. Sicherlich keine gute Grundlage, um die Geschwister auf eine Ebene zu stellen. Aber auch Josef hatte sich nicht gerade beliebt gemacht bei seinen Brüdern. Von seinen unglaublichen Träumen hatte er erzählt. Wisst ihr noch, die Kühe, die Fetten und die Mageren und solche Träume, die er hatte. Und hat sich damit über seine Geschwister gestellt. Also irgendwie kann ich die Jungs verstehen, die Brüder, dass die dann so reagiert haben, wie sie es getan haben, dass sie ihren Bruder einfach in einen Brunnen gestoßen haben, ihm die Kleider abgenommen haben, vor seinem Vater für tot erklärt und ihn nach Ägypten verkauft haben. Zum Glück geht die Geschichte ja gut aus, wie die meisten von uns wahrscheinlich wissen. Die Brüder kommen wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Josef gibt sich ihnen nach einiger Zeit zu erkennen, sorgt sich um sie, tut ihnen nichts und die Familie kann dort in Ruhe weiterleben. Und nun? Nun sind die Brüder doch wieder in Angst und Furcht. Könnte es nicht sein, sagen sie sich, könnte es nicht sein, dass Josef uns doch noch Sachen nachträgt? Ich meine, immerhin, sie haben ihn verkauft, sie haben ihn verraten, für tot erklärt. Könnte ja schon sein, ne? Verständlich. All die Jahre später, und so beginnen die Gedanken in ihnen zu rattern. Was macht er jetzt? Und ihre Angst ist so groß, dass für sie nicht mal ein direktes Gespräch möglich ist. Sie ließen Josef ausrichten, sagt er Vers 16 hier. Sie schicken einen Boten zu Josef, einen, der ihm sagen soll, was der Vater angeblich gesagt hat. Sie sichern sich ab. Sie haben Angst und in ihrer Angst kommen sie auf verrückte Ideen. Und was mich dann wirklich überrascht, ist die Reaktion, die Josef zeigt. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Josef weint. Das ist ja nicht eine Reaktion, die uns vielleicht als erstes einfällt, oder? Dass er Gefühle zeigt und dass wir davon lesen, was das Gesagte in ihm bewirkt. Obwohl wir gar nicht genau wissen, was es in ihm bewirkt. Ist es noch die Traurigkeit über den Tod des Vaters? Oder vielleicht doch die Erinnerung an all das Geschehene, all das, was er über sich hat ergehen lassen müssen? Das, was alles noch nicht ausgesprochen ist, was jetzt wieder hochkommt? Oder ist es wirklich ein Ausdruck der Trauer über die gemeinsamen Erlebnisse, die doch so gut gelaufen waren in den letzten Jahren und von den Brüdern doch immer noch nicht richtig verstanden wurden? Er hatte ihnen geholfen, hat sie versorgt, in dieser Krise der Hungersnot, alles war gut. Verstehen die Brüder denn nicht? Letztendlich wissen wir es nicht, warum er weinte. Aber diese Gefühle, die er zeigt, ebnen wiederum den weiteren Weg. Der Bote wird wahrscheinlich von dieser Reaktion berichtet haben. Und dann sagt die Bibel, danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Erst jetzt, mittendrin in diesem Absatz, in dieser Geschichte, treten die Brüder und Josef wirklich in ein direktes Gespräch miteinander ein. Erst jetzt, nachdem die einen ihre Furcht und Angst gezeigt haben und ihre Schuld eingestanden haben, ist es überhaupt möglich, dass sie miteinander reden. Dieses Niederfallen und sich als Knecht bezeichnen, das ist ein Eingestehen von Schuld. In diesem Bewusstsein treten sie Josef gegenüber. Und er hebt sie hoch, bringt sie wieder auf Augenhöhe und klärt, was da wirklich vorgefallen ist. Erst durch das Aussprechen wird Josef überhaupt ermöglicht, sich dazu zu verhalten. Und er reagiert wirklich, wirklich cool. Eigentlich könnte er ja jetzt sagen, ich habe es euch doch gesagt, eines Tages werdet ihr euch vor mir verbeugen. In dem Traum habe ich das schon gesehen. Ich hatte recht und ihr nicht. Aber genau das macht er nicht. Er streut kein Salz in die Wunde. Er stellt sich nicht als Richter hin. In der Schuldfrage verzichtet er darauf, irgendwie Vergeltung zu üben. Stattdessen sagt er einen ganz einfachen Satz, der doch ganz viel Gewicht hat. Fürchtet euch nicht. Mit diesem kurzen, einfachen Satz nimmt er die Angst, geht auf seine Brüder ein und auf sie zu. Und ich frage mich manchmal, könnte ich so gelassen reagieren in so einer Situation? So groß, großmütig? Er nimmt seine Machtposition, die er jetzt ja hätte, nicht an, stellt sich nicht Gott gleich, sondern sagt, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott entschieden hat. Oder wie Luther sagt, stehe ich denn an Gottes Statt? Ganz, ganz groß, was er da macht. Und er erkennt für sich in dem Moment einen Sinn in dem, was geschieht. Für ihn ist die Vergebung längst Wirklichkeit geworden durch das, was Gottes Handeln in seinem und in dem Leben seiner Brüder gewirkt hat. Ganz ehrlich, immer wieder kenne ich Situationen im Leben, Zeiten, wo ich den Sinn nicht unbedingt erkenne. Wo das, was passiert, bei mir große Fragen hinterlässt. Und das auszuhalten, das ist nicht leicht. In solchen Zeiten braucht es Kraft, um hindurchzukommen. Und ich glaube, dass wir in solchen Zeiten auch dann nicht von Gott allein gelassen sind. Gott ist da. Ich denke, selbst Josef hatte solche Zeiten, denn nicht umsonst schließt er dann mit den Worten an, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Ein echt überwältigender Satz. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Josef erkennt im Rückblick, dass der Gott, auf den er sein Vertrauen gesetzt hat, dieses Vertrauen nicht enttäuscht hat. Gott hat ihn durch vieles hindurchgetragen.
auch durch das, was ihm Böses geschehen ist. Denn das, was die Brüder ihm angetan haben, ist dadurch ja nicht weniger schlimm. Sie haben ihn gehasst, sie haben ihn töten wollen, sie haben ihn in die Sklaverei verkauft, sie haben ihn dem Vater gegenüber für tot erklärt. Aber Josef sieht am Ende das, was daraus erwachsen ist. Und er sieht, dass jetzt, wo die Brüder vor ihm stehen und ihre Schuld eingestehen und er von der eigenen Rache oder Vergeltung absieht, dass jetzt echte Versöhnung möglich ist. Jetzt, wo alles ausgesprochen ist, kann reiner Tisch gemacht werden. Jetzt können sie einen Neuanfang machen. Ein Neuanfang, der von zwei Dingen gekennzeichnet ist. Zum einen, fürchtet euch nicht. Die Angst ist besiegt. Keiner muss mehr Angst haben in dieser Situation. Und alle werden genug zum Auskommen haben. Keine Angst mehr, wie die Versorgung der großen Sippe geschehen soll. Genügend für alle. Liebe Gemeinde, der Text endet mit: Und er tröstete sie und gab ihnen wieder Mut. Ganz am Ende kann er ihnen sogar Trost zusprechen. Was für ein faszinierender Schluss, oder? Also ich finde die Josefsgeschichte immer wieder einfach unglaublich. Ein Ende der Schuld, ein Ende der Angst und echte Vergebung. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Da, wo wir unsere Schuld anderen gegenüber nicht verdecken oder verheimlichen oder unter den Teppich kehren, da erst kann es geschehen, dass auch echte Versöhnung stattfindet. Für mich ist diese Geschichte immer wieder ein Beispiel dafür, wie wir mit Konflikten umgehen können. Es nützt nichts, wenn wir die Dinge unter den Teppich kehren. Denn dann bleibt der Dreck da und irgendwann quillt er wieder hervor. Und ja, es ist menschlich, dass wir Menschen aneinander schuldig werden. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit dieser Schuld um? Die Brüder Josefs haben diese Schuld jahrelang mit sich rumgeschleppt und mussten doch feststellen, sie ist immer noch da, diese Schuld. Erst das persönliche Gespräch bringt sie zu echter Versöhnung. Es braucht die direkte Aussprache, das Offenlegen der Gefühle. Und es braucht die Annahme dieses Schuldeingeständnisses. Josef urteilt nicht. Er spielt sich nicht zum Richter auf. Er freut sich nicht, dass er jetzt endlich den Brüdern nochmal was sagen kann. Sondern er lässt Gott machen. Er gibt diese Möglichkeit ab. Konflikte sehen wir immer wieder in dieser Welt. In Familien, in der Gesellschaft, in Gemeinden. Und es wird auch nicht weniger werden oder ausbleiben. Aber ich wünsche uns, dass wir, wenn wir selber uns mal so wiederfinden in diesen Konfliktsituationen, wo auch immer sie sind, dass wir den Mut der Brüder oder die Weisheit dieses Josef haben. Dass dadurch immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Amen. Ein Neuanfang ist immer wieder möglich, das feiern wir auch im Abendmahl. Wir wollen jetzt in der Vorbereitung auf das Abendmahl noch einmal unser Lied singen, Komm in unsere stolze Welt, die Strophen 3-5. Wenn alles gut läuft, seht ihr die Liturgie gleich über den Beamer. Wir feiern nach der neueren Liturgie, die unsere Agendekommission in den letzten Jahren erarbeitet hat, und wir wollen dazwischen ein Lied singen, das ihr vielleicht noch nicht kennt. Das sehen wir auf der nächsten Seite. Es heißt You are a spring of water, und das gibt es auf Englisch und auf Deutsch, und ich würde es gerne einmal, weil wir es immer wieder singen, mit euch üben. Also es heißt You are a spring of water that never runs dry, that never runs dry, oder auf Deutsch Du bist die Quelle des Lebens, die niemals versiegt, die niemals versiegt. Das ist schon mal im Ohr habt. Vielen Dank. Das ist gut, dass wir das jetzt schon im Kopf haben, im Ohr haben. Es hört sich an wie ein Wasserspringbrunnen, oder? Also ich finde immer, das hat sowas von einem Springbrunnen. Das wollen wir zwischendurch immer wieder einmal singen. Wir feiern heute das Abendmahl. Und natürlich in der evangelisch-methodistischen Kirche feiern wir das offene Abendmahl. Und jeder und jede ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, der die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus sucht. Wir feiern, Christus ist für uns da. Denn so ist Gott. Er gibt uns, was wir brauchen. Er stärkt unseren Körper und unsere Seele. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Wir bitten dich, sei mitten unter uns. Feiere mit uns, stärke uns, mach uns froh, gib uns neue Kraft. Amen. Nicht alles in unserem Leben ist gut. Wir handeln nicht immer nach Gottes Vorbild. Wir sagen Dinge, die anderen wehtun. Wir sehen oft nur auf uns selbst. Wir bitten gemeinsam: Gott, vergib uns. Vergib uns, wo wir Schlechtes getan haben. Vergib uns, wo wir Böses gesagt haben. Vergib uns, wenn wir nur an uns selbst gedacht haben. Lasst uns in der Stille vor Gott bringen, was uns ganz persönlich bewegt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns Gott, der Vater, gegeben hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es wirklich. You are a spring of water. Lass uns noch einmal singen.
You are a spring of water that never runs dry. Du bist die Quelle.
einander den Friedensgruß zusprechen, geht gerne zueinander hin, aufeinander zu. Wir wollen die nicht vergessen, die online dabei sind. Friede sei mit euch. Jesus ist in der Stadt Jerusalem. Er feiert mit seinen Freundinnen und Freunden ein Fest. Es ist der Abend vor seinem Tod. Sie essen miteinander. Sie trinken miteinander. An diesem Abend nimmt Jesus das Brot. Er dankt Gott und bricht das Brot. Jesus gibt es seinen Freundinnen und Freunden. Er sagt zu allen: Nehmt und esst. Das ist Brot zum Leben. Es ist für euch. Dieses Brot macht euch satt. Es stärkt euren Körper und eure Seele. Und dann nimmt Jesus den Kelch. Er dankt Gott. Er gibt den Kelch seinen Freundinnen und Freunden und sagt zu allen: Nehmt und trinkt. Dies ist der Kelch zum Leben. Er ist für euch. Der Saft stärkt euch, er löscht euren Durst nach Gemeinschaft, er stillt eure Sehnsucht nach Verbundenheit mit mir. So seid ihr auch verbunden mit Gott im Himmel, für immer. Und nun kommt auch ihr, der Tisch Gottes ist gedeckt, es ist für alle bereit. Wir können hier vorne sicherlich einen großen Halbkreis bilden und so miteinander zu Gottes Tisch kommen. Lasst uns miteinander das Dankgebet nach dem Mahl sprechen. Danke, Gott. Danke für die Gemeinschaft mit dir. Daraus schöpfen wir Kraft. Danke für die Stärkung. Danke für das Brot zum Leben. Danke für den Kelch, der uns mit dir verbindet. Danke für deine Nähe. Lass uns mit neuer Kraft in unseren Alltag zurückkehren. Amen. Wir singen. Wir wollen jetzt zu unserer Zeit der Gemeinschaft kommen und ich habe euch schon zwei ganz wichtige Fakten mitgebracht. Nämlich, ich will Dank sagen für eine ganz gesegnete Zentralkonferenz, zu der ich in der letzten Woche ja unterwegs war, also in der Woche bis letzten Sonntag. So. Und neben ganz vielen wichtigen Entscheidungen, die sich irgendwann auch bei uns hier vor Ort sicherlich zeigen werden. Wir haben zum Beispiel neue Bezeichnungen für unsere Ehrenamtlichen eingeführt und übernommen. Also es gab so das allgemeine Denken, dass das Wort Laie oft so negativ besetzt ist und das wollte man vermeiden. Jetzt gibt es an manchen Stellen neue Bezeichnungen, an die wir uns gewöhnen müssen zum Beispiel. Da haben wir Entscheidungen getroffen, aber auch finanziell wichtige Dinge, Entscheidungen, die unsere Werke betreffen. Aber das Wichtigste, was wahrscheinlich so für uns alle in der nächsten Zeit deutlich wird, ist, wir haben einen neuen Bischof gewählt. Werner Philipp ist unser neuer Bischof. Werner Philipp war vorher Superintendent im Zwickauer Distrikt, also in unserer ostdeutschen jährlichen Konferenz. Hier seht ihr ihn nach dem Einführungsgottesdienst am letzten Sonntag. Ich habe einfach ein Bild gemacht, als er die Leute dann verabschiedet hat oder sich hat begrüßen lassen, wie auch immer, mit seiner neuen Stola, die also das auf der einen Seite Kreuz und Flamme drauf hat. Das ist ja unser methodistisches Symbol. Und auf der anderen Seite ist ein Hirtenstab zu sehen und dieses Wappen vom Bischofsrat. Also auf seiner rechten Seite seht ihr das. Das ist so ein stilisierter Hirtenstab und ein Wappen. Ja, wir freuen uns sehr. Bischof Philipp ist mir ganz gut bekannt. Wir saßen immer wieder bei der Generalkonferenz nebeneinander. Er war der Delegierte für Ostdeutschland, ich war die Delegierte für Norddeutschland und so haben wir also immer die 3 Wochen da nebeneinander verbracht und miteinander Anträge gewälzt und überlegt, was wir jetzt wie abstimmen müssen. Genau. Ich schätze ihn sehr, freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ja, und wir wollen ihm alle Gottes Segen für seinen Dienst wünschen. Wir haben aber noch andere Bekanntmachungen und Abkündigungen heute, die wollen wir natürlich nicht aus dem Blick verlieren, aber ich habe euch das erstmal mitgebracht und für den Rest lasse ich jetzt Michaela ran. Ich lade ein, dass wir aufstehen zum Gebet. Barmherziger Gott, das geht uns durch den Kopf, diese Wahlen heute, der Ausgang, der so schwierig erscheint, dass viele Menschen vielleicht aus Protest etwas wählen, was unserer demokratischen Freiheit hier nicht guttun würde. Wir hoffen und bitten dich, dass die Prognosen vielleicht doch am Ende zu düster waren. Und wir hoffen, dass wir auch weiter in einem Land leben, das von Toleranz und Offenheit, von Liebe und Respekt geprägt ist. Und da, wo das noch nicht der Fall ist, da bitten wir dich, hilf uns, dass wir dahin kommen, dass wir immer mehr darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen, wie die Gesellschaft eine Gesellschaft sein kann, wo Menschen aus allen Hintergründen und mit allen Meinungen irgendwie ihren Platz haben können. Guter Gott, wir bitten dich für all die Menschen, die nicht in einem solchen Land leben, die nicht die Freiheit haben zu wählen. Wir bitten dich für all die Menschen, die politisch Verantwortung tragen. Schenk du ihnen Weisheit und Mut, Entscheidungen zu treffen, die allen gut tun. Wir bitten dich für alle die, die unter Krieg, Verfolgung und Gewalt leiden. Und denken ganz besonders an die Menschen aus der Ukraine, die morgen daran erinnert werden, dass dieser Krieg schon so lange andauert. An diesem Jahrestag morgen bitten wir dich ganz besonders um Bewahrung für sie, um deinen Schutz und deine Gegenwart in ihrer Not. Schenke du ihnen immer wieder die Kraft, durchzuhalten. Wenn ihre eigene Kraft versiegt, schenke du ihnen immer wieder die Hoffnung auf ein friedliches Morgen. Herr, wir legen all das, was uns bewegt, in das Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, dieses Lied wollen wir miteinander singen, zum Schluss 674, daraus die ersten 3 Strophen. Ihr dürft dazu Platz nehmen, denn dann könnt ihr leichter eure Herzen und Hände öffnen für das Dankopfer, das wir jetzt miteinander einlegen wollen. Ich danke euch an dieser Stelle herzlich für all die guten Gaben, die ihr uns immer wieder gebt als Gemeinde, sodass wir hier unseren Dienst für Lübeck tun können. Lass dich ein auf das Abenteuer mit Gott. Er schenke dir die Kraft jenes Glaubens, der Berge versetzt. Er sei bei dir alle Tage und alle Nächte. Er, der Stürme stillt und Ängste nimmt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.